Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Herzlichst willkommen heute mit einer sonder-super-spezial-mega-ultimativen Sendung. Heute lassen wir es richtig sprudeln, heute lassen wir es richtig krachen. Mir gegenüber, der sensationelle,
gut gelaunte,
in dieser Form, noch nie so geil glänzender Andi Stürmer. Hallo,
so Christi, schön, servus. So schön, Andi, das Intro. Das ist, weißt, das ist dann immer so, das sind immer so Tage, wo du denkst, eigentlich kacken, ficken, scheiße, der Tag rennt aus dem Ruder. Und dann kommst du zum Haus an Andi heim, schaust hinter seine Wand nur Whisky und Alkohol und dann kommt so ein Intro, wo man so vorgestellt wird und scheint die Sonne schon wieder. Scheint die Sonne schon wieder. Servus, also, Andi, grüß dich.
Hallo, grüß dich. Also, herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Frischfleisch und Natursekt. Und heute werden wir dem Motto Natursekt wirklich einmal zu 1000%, wir machen den Namen zum Programm. Wir haben heute einen Stargast bei uns, aber bevor wir zu unserem Stargast kommen, Andi, wie geht's dir?
Wie gesagt, nach dem Intro geht's mir ganz gut. Nein, wir waren heute schon, weißt du, Weihnachtszeit ist einfach herausfordernd. Man tut oft Jahresende mehr Löcher stopfen, also nicht im sexuellen Sinn, sondern ist im
jetzt wollte ich gerade sagen, bitte erzähl mir.
Im unternehmerischen Sinn. Ein bisschen was Pflaster drüber picken, wo es ein wenig hakt, ist ganz normal. Ich sage aber, eigentlich ab Dezember ist eigentlich eine ruhige Zeit. Da habe ich keine Messen mehr, was mich eigentlich relativ runterholt, aber nein, es geht gut,
passt. Stopfen runterholen, heute wird's richtig dreckig.
Super, super. Ja, wir haben zwei, drei Wochen vor Weihnachten. Die Zeit rennt, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, Weihnachten kommt schneller wie Natursekt in dein Gesicht. Von dem her geht es mir ganz gut. Wir haben heute gesprochen über unsere unternehmerischen Herausforderungen, was, glaube ich, jeder mittlerweile hat, auch nächstes Jahr sich ein bisschen auf ein paar Sachen einstellen muss oder verändern muss.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich will über das jetzt gar nicht viel reden, weil sonst kriege ich so ein leicht zuckendes, magnesiummangelndes Auge, weißt du, was die so herfiebert und du denkst, fuck. Aber ich glaube, wir kommen her und nächstes Jahr durch die Talsohle und dann geht es wieder bergauf. Also vor 2030 geht es wieder bergauf.
Ja, super Aussichten vor, genau, 2030.
Und wir haben übrigens 2024 für die Leute, das habe ich später auch.
Für unsere Nachwelt.
Genau. Also wie sagt der Ratschiller immer, es geht mir so ein bisschen zwischendurch. Also,
wer sagt das?
So, der José Ratschiller, kennst du den nicht? Der die Pratersterne macht. Der Moderator von die Pratersterne, okay, ist eine Sendung für Menschen, die Fernsehen schauen.
Ah, okay.
Und da die laden sich Kabarettisten ein. Okay. Nein, anyways, ganz ein total cooler Typ. Und von ihm kommt auch der Spruch für alle Mädels und Jungs und alle dazwischen.
Ah, okay.
Den finde ich auch ganz süß. Ja, so, aber da wir halt weder das eine noch das andere, sondern wir sind halt richtig, also voll auf Zug, praktisch die Blubber- und Fleischsprudel, weil die sprudelt halt aus dem Gesicht. Also jetzt spannen wir euch nicht mehr länger auf die Folter, weil der Thomas sitzt schon da und denkt sich, what the fuck
are you talking?
Wo bin ich da hingekommen und auf was habe ich mich einlassen? Also heute ist bei uns der Thomas Schlatte, er ist nicht nur Magister, also einer, der was in der Birne hat. Wir brauchen nämlich ein bisschen Aufwertung für uns. Sondern ist der gesellschaftende Geschäftsführer von der Infürsektkellerei in Klosterneuburg. Und zufälligerweise der Transecco abfüllt seit Anfang an. Also seit wir umgestellt haben auf professionell. Also mittlerweile jetzt, glaube ich, seit 8 Jahre her. Und ohne ihn gäbe es die Marke Transecco in der Form nicht. Und ich sage es einmal vorweg, danke, dass es dich gibt, lieber Thomas. Und heute werden wir die richtig ausquetschen wie eine Zitrone, weil wir wollen alles wissen. Also, herzlich willkommen.
Hallo, grüße euch bei der Andis. Ja, es freut mich außerordentlich, dass ich bei eurem Podcast einmal live dabei sein darf. Ich habe schon ein paar Folgen gehört, natürlich alleine im Hinterzimmer, weil irgendwo in der Öffentlichkeit kommt das ja nicht so gut. Ich versuche da ein bisschen den ernsthaften und seriösen Part zu spielen.
Heute darfst du mal so sein, wie es bist.
Oi. Das wollt's nicht.
Doch, oh ja, genau, deswegen sind wir da. Nein, aber bevor wir in das eintauchen, also lieber Thomas, wer bist du, was frisst du, was trinkst du und wo kommst du her und erzähl uns ein bisschen was über dich.
Naja, als Sekterzeuger ist ganz klar, was ich trinke. Ja, Sekt, ja, aber nicht nur natürlich. Wo ich herkomme, wird man da durchhören, der eine oder andere. Ich bin eigentlich gebürtiger Kärntner.
Schon wieder Kärntner.
Ja, ist geil, oder?
Jetzt, wenn wir angucken. Der Peter vom Postmagazin ist auch Kärntner. Ah. Der redet sehr schön Hochdeutsch oder sehr schön Wienerisch, aber trotzdem hört man es beim Podcast ein paar kleine Funkel, hört man
ja,
aus.
Ja, ein bisschen was hört man durch. Ich bin ja doch schon einige Jahre jetzt in Wien. Ich bin Oberkärntner, also das Spital an der Drau, vom schönen Millstätter See und bin dann quasi mit 20 ausgewandert nach Wien. Um die Universität, wie man so schön sagt, zu besuchen. Oft war ich nicht dort, aber ich hab's dann dort irgendwie geschafft.
Ja, und, Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
BWL.
BWL, also Wirtschaft.
Okay. Ja, Wirtschaft. Und man hat mich dann in die freie Wirtschaft entlassen und habe mir dann nach einigen Jahren selbstständig gemacht. Und irgendwann hat mich der Ruf der Familie ereilt, ja, besser gesagt von der Familie von meiner Frau. Ja, die ist nämlich aus dem Infür-Clan, sage ich jetzt einmal. Okay. Und da wurde quasi in der Familie ein Nachfolger gesucht und eine Nachfolgerin. Ja, jetzt muss man wissen, die Seniors Infür von der Säckelerei, die mittlerweile in Pension sind, der Karl Hans und der Hans Karl.
Ja. Was? Karl Hans und Hans Karl?
Ja, die heißen Karl Hans und Hans Karl. Der Karl Hans ist quasi mein Schwiegerpapa und Hans Karl, das sind Brüder und die haben die Firma geleitet, die war viele, viele Jahre sehr gut und sehr erfolgreich. Und vom Hans Karl ist die eine Tochter in die Firma gegangen, ja, und hat quasi dann seinen Teil übernommen. Ja, und der Karl Hans hat zwei Töchter, eine davon ist meine Frau und die wollten beide nicht in die Firma. Ja, und da wurde es an mich herangetragen, ob ich das machen will. Und nach reiflicher Überlegung habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Jetzt nicht wegen Natursekt per se, aber...
Natürlich, also er traut es jetzt nicht sagen, aber in Wahrheit ist immer darum gegangen. Das kitzelt man raus.
Esther, so heißt meine Kollegin, bitte verzeih mir.
Ich sag immer Eva, hochweg.
Die haben mich gezwungen.
Ich musste sagen. Unter dem Einfluss des eigenen Schaumweins, muss man fairerweise sagen. Gell? Und ja, wie lange ist das her?
Das ist jetzt her seit 99? Keine Ahnung.
Also 25 Jahre?
Keine Ahnung.
Man glaubt, ja, das ist ein bisschen
kurz, aber es ist fucking 25 years. Also eigentlich kommt deswegen stoßen wir heute an.
Ja.
Ich würde mal sagen, wir stoßen jetzt gleich mal auf dich und auf deine 25 Jahre.
Nein, es sind keine 25, das ist übertrieben.
Der Mann ist nicht. Also wurscht. Und wenn es nur 10 sind, wir nehmen es.
Ja.
Zum Wohl. So,
zum Wohl.
Also wir trinken den vom Thomas versekteten, wunderbaren Wildapfel.
Ja, ist gut.
Läuft. Jede Mutter lobt ihre Butter, aber er hat recht. Aber das heißt, du bist praktisch eigentlich nicht klassisch auf die Weinbauschule gegangen, so wie man ja normalerweise ist diese Historie eigentlich kennt, sondern du kommst ein bisschen mehr von der betriebswirtschaftlichen Seite, unter Anführungszeichen.
Genau.
Das ist ja nichts Schlechtes, weil ich glaube, die Zahlen unter Kontrolle haben, merkt man ja jetzt gerade, ist vielleicht ein Asset, das eh nicht so schlecht war. Ja.
Also Quereinsteiger, wenn man so schön sagt.
Ja, nein, das macht ja nichts. Das ist ja, aber wenn man Zahlen lesen kann und ein bisschen ein Gespür hat für Mitarbeiter und auch für Unternehmen, ist schon ein Riesenvorteil. Wie haben Sie diese erste Phase, also dass du dann dort Geschäftsführer geworden bist und auch den Betrieb, der Betrieb, muss man vielleicht dazu sagen, ist nicht unbedingt klar.
Ja.
Also wir reden jetzt nicht von einem Lerchal. Kannst uns du ein, zwei Zahlen nennen, so dass man irgendwie merkt, so Tankkapazität, also weißt, dass man ein bisschen sieht, dass da ein bisschen was dahinter steckt?
Ja, also arbeiten und unter Druck, nicht unter Druck, was uns schlecht geht. Ja, unter
wir
Druck.
Setzen die Mitarbeiter unter Druck.
Nein, unter Druck, weil wir mit Kohlensäure zu tun haben, deswegen unter Druck. Und wir haben auf einer Ebene haben wir Drucktanks, in der kleinste Drucktank hat 1000 Liter, das ist der Babytank.
Den nehmen wir übrigens über, ja.
Nein, nicht nur, du bist schon in den 5000er. Ah, ja, stimmt, Tanks, genau. Ist die nächste Größe, dann haben wir 15.000 Liter, 30.000 Liter und 60.000 Liter Tanks. Wahnsinn, und in Summe haben wir eine Drucktankkapazität von 850.000 Liter. Bist du morgen. Ja, und dann im Keller unten haben wir nochmal Zisternen, wo wir nochmal einen Stillwein reinkriegen, wenn wir den lagern müssen, da kriegen wir nochmal knapp 1 Million Liter Wein hinein.
Million verdammte Liter.
Stillwein lagern heißt, die
ganze Zeit
ohne Kohlensäure. Ohne Kohlensäure.
Ja, dann holen wir, und wir noch Stillwein brauchen, also einen Wein brauchen zum Versekten, dann holen wir den rein und der wird dann in den Zisternen.
Also, verdammt 1 Million Liter ohne Bubbles und bis zu 800.000 Liter mit Bubbles.
Ja, ist nicht immer alles voll natürlich.
Naja, das aber Kapazität.
Zu sagen, aber Kapazität ist aber da.
Große, große Zahl auf jeden Fall.
Ja. Ah, ja.
Aber damals kannst du vielleicht mal kurz für unsere Zuhörer mal erklären, was macht sie überhaupt? Seid ihr reiner Versekter oder Lohnabfüller oder wie kann man das titulieren oder was für Geschäftsfelder? Du hast ja gesagt, drei Geschäftsfelder bedient sie.
Ja, also wir stehen auf drei Standbeinen, wenn du so willst, unser Geschäft. Ja, das eine ist Lohnabfüllung, was versteht man darunter? Ein Winzer zum Beispiel bringt seinen Wein und aus dem Wein machen wir dann entweder einen Sekt, das ist mit zweiter Vergärung, im Sekttank, oder wir geben Kohlensäure dazu. Mhm. Ja, das heißt, wir machen aus seinem Wein einen Sekt oder einen Schaumwein oder einen Perlwein.
Aber mit Stillwein habt ihr nichts zu tun.
Ja, das Abfüllen nur rein, alles versekt.
Ja. Okay. Zweites Standbein sind die Eigenmarken. Was heißt das? Große Handelsketten oder Restaurants oder Reiseveranstalter, die haben sehr oft einen Sekt mit ihrem eigenen Logo drauf, mit ihrem eigenen Etikett. Ja, das ist aber unser Sekt. Ja, das heißt, wir produzieren den Sekt und die geben oder wir geben für sie ein eigenes Etikett, wie sie es halt gern hätten, am Sekt drauf.
Und das heißt, wenn sie das für zum Beispiel zur große Firma macht, den eigenen Sekt, wo kriegt ihr dann den Wein her? Das habt ihr habt so einen Vertragswinzer dann? Oder
ja, also wir machen selber, also wir haben selber keinen Weinbau oder Weingarten. Wir kaufen alles zu. Mhm. Ja, das funktioniert über einen sogenannten Weinsensal. Das ist nichts anderes wie, musst du dir vorstellen, ein Versicherungsmakler. Mhm. Ja, der Weinsensal hat mehrere Weinbauern unter Vertrag. Ja, und dann sammelt er Proben ein, bringt uns die, wir verkosten. Und wenn uns ein Wein zusagt, dann schauen wir, welche Menge ist von dem da. Ja, und dann wird ein bisschen über den Preis verhandelt und dann nehmen wir den.
Ist das wie ein Weinbroker Wein sozusagen, oder?
Ja, fast ein bisschen. Genau, Weinbroker, Makler. Was auch immer, der kriegt natürlich dann eine kleine Provision dafür, dass er quasi den Zwischenhändler spielt. Was müsstest du jeden Weinbauer selber hingehen, Verträge abschließen, den unter Vertrag nehmen und
aber ist mühsam. Kann man sagen, wie viel Wein du übers Jahr verarbeitest, plus minus, oder ist das eine Zahl, weißt du, ich würde da jetzt nicht, es geht mir nicht darum, jetzt eine Zahl zu generieren und um das geht es mir gar nicht, aber fahren wir es anders. Ja, ich würde jetzt keine Sachen aus der Kittel nehmen, nicht sagen.
Ja, so danke, Armin Wolf.
Sonst was. Genau. Das war gut. Aber eines zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Zahl, die mir noch irgendwie so im Hinterkopf ist, die Abfüllleistung deiner Abfüllanlage, weil das ist ja ein großes, ich meine, ich war schon einige Male dort, war sogar mit meinem Papa und mit meinem Burm schon dort, also das ist ja eine 3-Generationen-Geschichte schon gemacht.
Weil und, das einfach und der Tante wohnt neben uns, unserer.
Und genau, und meine Tante wohnt direkt daneben, also Tor und da ist das Haus. Ja. Also ich war eigentlich schon oft bei euch, ohne es zu wissen früher. Und eine Zahl, die mir damals irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf blieb, ist diese Kapazität pro Stunde. Also dass, wenn die Maschine läuft sozusagen, was kann man pro Stunde jetzt Sekt abfüllen?
Ja, also wenn man jetzt
plus, minus.
Also, ja, wenn man jetzt eine klassische 0,75 Liter Sektflasche nimmt, die man so kennt, wie es im Regal herumsteht, da sind wir bei knapp 3000 Flaschen in der Stunde.
Das ist ein Wahnsinn eigentlich. In der Stunde. Darum sage ich, das ist jetzt, und man muss jetzt sagen, Achtung, palettiert muss werden, es muss abpackt werden, etikettiert, also erklär mal kurz den Prozess vom Tank bis in die Flaschen.
Ja, also wenn der Sekt fertig ist, beziehungsweise der Schaumwein, dann wird der, also wir versekten nach der Methode Chamat, das heißt in großen Tanks, das haben wir schon mitgekriegt, also nicht in der Flasche, was die zweite Methode wäre, sondern wir machen es in Stahltanks, also in Edelstahltanks. Der Tank wird angeschlossen, mit einem Schlauch, das ist aber kein Gardena. Darf man Werbung machen? Das ist kein Gardena-Schlauch. Also, weil der muss natürlich einen ordentlichen Druck, der muss einen ordentlichen Druck aushalten. Ja, man müsste sich vorstellen, das Ding und 6 Bar. Ja, und dann ordentlichen Durchschnitt, was bringst du die Menge sagen, durch?
Was ich gesehen habe, kann ich mich erinnern, ich glaube, da passt der Hand rein. Das ist wie bei einem Pornostar aus den 80er Jahren.
Wir werden, die Schläuche werden aber nicht benutzt von den Mitarbeitern. Also,
ja. Keine Angst. Schon Staubsauger. Schon Staubsauger.
Genau. Keine Angst.
Also, wenn ist, also Staubsauger ist mir schon klar.
Jedenfalls, der Tank wird angeschlossen mit der Schlauch. Das andere Ende kommt dann zum Füller. Ja, das ist die Füllmaschine quasi. Ja, auf der einen Seite kommen die Flaschen. Die Flaschen, die kommen, die sind von der Palette. Mhm. Die Palette wird abgesenkt und die oberste Reihe wird immer aus Förderband geschoben. Ja, die Flaschen werden gewaschen, kommen dann in den Füller. Und ihr kennt das alle, wenn ein Sekt einschenkt, das zahlt sich ein bisschen, das schäumt ziemlich. Ja, dann muss man warten und wieder warten. Mhm. Die Zeit haben wir beim Abfüllen natürlich nicht.
Ja, also wie sonst gehen da keine 3000 Flaschen
durch. Also eine Stunde nämlich. Eine Stunde,
ja. Zugrechnen. Ja, und also wie machen wir das? Die Flasche wird von oben abgedichtet. Mhm. Ja, dann wird die Luft kommt raus, also wird der Vakuum erzeugt. Dann kommt von der Vorflasche kommt Kohlensäure hinein. Ja, damit wir in der Flasche denselben Druck haben wie im Sekt. Mhm. Ja, und damit, wenn wir jetzt den Sekt reinziehen, geht die Kohlensäure raus in die nächste Flasche wieder. Ja, und damit können wir blasenfrei zapfen, wenn du so willst.
Ah, ja, das weil ist wir denselben Druck, das weil man das die, gesehen habe ich schon, ja, und ich mir gedacht, wie geht das,
ja, weil man dass du
das einfühlst und es geht nicht über. Mit 6 Bar, wie geht das, Alter? Ich ja. meine, das ist schon voll geil.
Und ja, und dann geht es weiter zur Verschlussmaschine. Also es gibt drei unterschiedliche Verschlüsse. Wir haben einen Polykork, also Plastik, dann einen Naturkork, den wir alle kennen, und Drehverschluss.
Ja, Polykork klingt so süß.
Ja,
ja. Also ein Plastiktutten einfach, oder?
Das ist ja, wäre eigentlich eine gute Geschichte. Setzt sich jetzt nicht so 100% durch wie ein Naturkork. Warum wäre es eine gute Geschichte? Für uns eigentlich keine gute Geschichte, aber für einen Konsumenten. Ja, weil wenn du die Flasche nicht ganz austrinkst, den Kork bringst du wieder rein, den Plastikkork. Mhm. Ja, den Naturkork, da hast du keine Chance. Ja, weil das geht ja drinnen auf wie ein Schwammerl. Ja, wenn der mal heraus ist, ist er heraus und dann bringst du nichts mehr rein. Aber den bringst du wieder rein. Ja.
Ich meine, das mit dem Naturkorken muss man mal, also wenn ihr das mal, das müsst ihr euch mal anschauen. Der Naturkork ist, glaube ich, im Originalzustand vom Durchmesser, würde ich sagen, 3 cm plus minus. Ja. Ja, und der wird dann einfach durch rohe Gewalt nicht vor, also der wird nicht einmal vor, also normal würde man sagen vordehnen, in dem würde ich sagen eher vor zusammendrucken, also ohne Vorspül, ohne Gleitgel, ohne draufspucken, wird der praktisch wirklich einfach eingedruckt und wird auf 1 Zentimeter zusammengeschoben. Ich meine, das ist brachial. Und das Ding, was man dann in fertig sieht, wenn der Agaffen drauf ist, ist ja nur das, was entsteht, durch das, dass so viel Druck angewendet wird. Ja. Weil das Ding ist einfach
ein rundes. Ist konisch und geht dann erst später auf in die Schwammelform. Ja, ja, aber da muss ich dich kurz korrigieren. Okay. Auch die Korken verwenden Gleitgel. ja, wirklich.
Ah, ja, stimmt.
Ja, genau. Die werden einmal so, den puren reinen Kork würdest du nicht reinkriegen. Ja, mhm. Da brauchst du ein Mittel. Ja, und manchmal, da wischt eine Charge an Korken, wo es Spur zu viel Gleitgel drin ist. Ja, und vom Weg vom Korken reinhauen, bis dann die Agrafe, das ist das Drahtkörbchen, mit dem wir dann den Kork sichern, machen sich dann die Korken schon selbstständig manchmal.
Okay, okay. Ja. Aber ist auch eine ganz schmale Krautwanderung.
Ich meine, das kennt auch jeder, der schon mal eine Flasche Sekt oder zwei oder drei aufgemacht hat. Das geht nicht immer gleich raus. Ja, manche, da hält es kaum, hupfen es schon raus. Mhm. Ja, und bei manchen musst du wirklich mit Brachialgewalt rangehen und dann bricht da oben vielleicht der Kork ab, dann, Scheiß.
Also, lieber mehr schmieren wie weniger, sage ich immer.
Ja. Wer gut schmiert, fährt's gut.
Ja, genau. Und normalerweise. Ich habe schon Flaschen gehabt, da hast praktisch das Drahtkörbchen, hast übrigens eine Graffe, aber da und in dem Moment
ist der Vorteil.
Ich habe einmal der Eva fast das Auge ausgeschossen, unabsichtlich. Wirklich, weil du musst
unabsichtlich, ja.
Was den Kopf schon sowas. Danke. Es ist mein wunderbares, von Herzen geliebtes Eheweib. Also ich werde niemals schaden wollen, ja? Ernsthaft jetzt.
Ja.
Also, hallo Eva. Also, und das haben wir schon gesehen. Es ist nämlich tatsächlich so, und das kann ich da sozusagen da ich ja viel mit Menschen zu tun habe, die dann meine Flaschen vor mir oder mit mir gemeinsam aufmachen. Das soll schon halbwegs gut funktionieren. Also, wenn das Ding gar nicht rausgeht, ist mir auch schon passiert.
Sache.
Boah, es ist. Zach.
Das ist ja, wenn du jetzt Sommelier bist, in einem feinen Restaurant, ist das voll geil. Weißt du, wenn du irgendwas aufmachst, irgendwas, keine Ahnung, Dom Perignon 2-2, das nehmen wir das nochmal an, oder irgendein Churchill oder ein Krug, ist mir auch schon passiert. Kostet die Flaschen 2.000, 3.000 Euro und du stehst da und kriegst sie nicht auf. Und die Leute schauen dich an,
erwartungsvoll. Und die Schweißperl
drin. Du merkst schon, wie es nass wird drin. Denkst du, scheiße, was du jetzt?
Hey, die Flaschen kosten so viel, wie was ich in 2 Monaten verdiene.
Und dann fängst du wirklich schwitzen an.
Ja, sicher.
Und dann macht
Und dann ist er abgebrochen. Nein, da bleibt nur noch dann der Griff zum Säbel, ne?
Sabrieren. Ja, oder so. Sabrieren. Ja, das, ja, eh. Haben wir tatsächlich schon öfter gemacht, weil es einfach nicht gegangen ist. Oder brich ihn dann einfach um.
Ja. Und dann, du kriegst dann, ich meine, ich finde die Sorte wie Karawell, wo du den Nollein stichst und mit Luft dazu pumpst, wo es einen Innenausserdruck dann.
Ja, aber das geht in dem Fall gar nicht. Der Druck ist eh da.
Ja. Ist eh da, aber da gab es halt nur mehr einen Push, aber du kannst jetzt nicht bei einer 2200 Flaschen Euro werkst du nicht nochmal dumm, weißt du, und drückst du oder mit Finger reindrücken und
so. Wie gesagt, nicht vergessen, du nimmst 3 cm Durchmesser auf 1 cm Durchmesser zusammen. So was Enges kennst du gar nicht.
Und deswegen.
Nein, passt schon. Aber wenn du es diskutieren wolltest, geh kurz raus.
Also. Nein. Wir wollten es eigentlich für die machen. Ja. Wir wollten es für die plakativ zum Beispiel beschreiben, aber das lassen wir das.
Ja, um die Eingangsfrage, wir haben es ein bisschen verlaufen, zu beantworten, also drei Sandbeine haben wir gesagt.
Das Verlaufen ist unser.
Ja,
ist
sehr gut. Unser, genau. Also erstens Lohnanzeigung, zweitens Eigenetiketten für Restaurants, Supermärkte und so weiter. Und das dritte ist unsere eigene Marke natürlich, also wir füllen auch unter Info ab, ja. Findet man allerdings relativ selten im Handel, weil wir natürlich den Eigenmarken jetzt keine unmittelbaren Konkurrent sein wollen. Ja, deswegen findet man es nicht oft, abgesehen von Aktionen, ja, beim Lidl oder beim Rewe, also Billa Blues, ja, oder den Goldsekt, den man vielleicht kennt, das ist mit 23 Grad Blattgold, den gibt es eigentlich überall.
Die Verpackung ist so geil, dieser Barren, also dieser Kartonbarren, gibt es den noch?
Den gibt es noch, ja.
Ich finde die Idee.
Aber einpacken darf sie auch dann, Flaschen?
Ja, die müssen auch händisch eingepackt werden. Also da gibt es keine Maschine für den Goldbahn. Also,
aber für die normalen Flaschen, das darf sie auch. Also,
das packt die Maschine ein.
Ja. Okay. Aber der Gold, also dieser Goldsekt ist Legende in Österreich. Ich meine, das darf man nie vergessen, die Idee, zwar in Zeiten des, wie soll man das sagen, der nachhaltigen Daseins, ein Gold praktisch in einen Sekt einzutun, glaube ich, 23, 24 Karat, also relativ rein, glaube ich. Ja. Und das dann praktisch zu trinken, ist schon ein bisschen pervers.
Gold ist das älteste Heilmittel der Menschheit.
Oh, jetzt kommt
er. Wer da hängt, bei Rheuma und so weiter, kriegst du Goldinjektionen. Mhm. Ja, und verschwendet ist es auch nicht. Ja, also lieber Freund von mir, der ist Genetiker und Biologe. Ja, auf einer entsprechenden Universität in Österreich, ich nenne sie jetzt nicht, ja. Seinen Namen auch nicht. Und der hat mich eigentlich erst aufgeklärt vor ein paar Jahren. Er hat gesagt, weißt du, was mit dem Gold passiert, wenn du das trinkst? Ja, ich habe gesagt, na logisch, ja, das lässt wieder runter dann auf der Toilette. Hat er gesagt, ja, bei den Frauen ist es so, da geht es wieder raus und bei den Männern wird es in den Samenzellen quasi abgelagert.
Das ist ein guter Verkaufsspruch. Nein! Das ist der geilste Verkaufsspruch, den ich jemals gehört habe. Ich finde den
Männern
fucking feiern. So was ich überhaupt noch nie gehört, oder? Du bist der Goldspritzer. Der Goldspritzer wird zum Goldspritzer. Ich werde nicht mehr.
Ich habe es überhaupt noch nie gehört. Nein, ich sage immer, der Ausdruck goldener Schuss kriegt eine ganz neue Bedeutung.
Das ist ein goldener Schuss, ich piss mich auch.
Mega geil. Schaut, der Tag war nicht,
schon wieder nicht umsonst. Ist nicht umsonst.
Weil wir haben schon wieder was gelernt. Wieder
jeden Tag. Ja, also der goldene Schuss einmal anders. Also
ja, jedenfalls, es ist ja nicht sehr viel Gold drinnen im Gold, natürlich. Ja, also, das sollte eine optische Geschichte sein. Ja, das heißt, damit du hier wirklich eine männliche Wirkung erzielst mit zu viel Trinken, ja, das
weiter Verkaufsschmied.
Leider nichts mehr wird.
Ja. Der Golden Boy. Naja.
Also, gibt es andere Mittel dazu,
genau, die aufbauen? Was sind mit auf, die mit Bier reißen?
Gewusst, wie sage ich nur?
Ja, genau.
Ja, danke für die Einführung in den Golden Shower, in the Real
Golden Shower. Ich wollte gerade sagen, wir haben bisher noch gar nicht gewusst, was the Real Golden Shower
ist. Das ist das. Da sitzt er. Das sind wir praktisch wieder kleine Burm dagegen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind Sportspritzer, aber da sind wir beim Goldspritzer. Also ich finde, das ist schon einmal next level.
Wie kriegst du, wenn du Seriosität reinkommen lassen, wie kriegst du das Gold überhaupt rein?
Ja, das ist natürlich ein Familiengeheimnis.
Das ist patentiert, glaube ich, sogar.
Oder? Nein, das ist nicht patentiert.
Oder so, aber Geheimnis reicht
ja. Ja, es ist ein Familiengeheimnis, aber jetzt weiß ich jetzt zu lieb, ich kann es natürlich gerade erzählen.
Holt der keiner zu.
Nein, das mache ich selbst, weil wisst ihr, was Gold zurzeit kostet? Der Goldpreis explodiert ja gerade, das ist ja von Allzeit.
Ich weiß auch wirklich nicht, was ein Gold kostet.
Ja, ein Kilo Gold kostet gerade 80.000 Euro.
80.000,
das war vor ein paar Monaten, waren wir noch bei 53 oder sowas.
Ja, von Jahr ungefähr.
Ja, ja, vielleicht. Ja.
Auf 64.000. Und das ist jetzt raufgegangen, komplett arg. Und wir kaufen relativ viel, oder müssen.
Ja, klar, weil du fühlst ja ein bisschen was
natürlich.
Ab.
Ja,
Autsch.
Und nachdem das so wertvoll ist, ja, also wir kaufen die Barren, mhm, ja, und wenn der Sekt gefüllt ist, dann habe ich so einen Sessel und die Parmesanreibe und reibe dann das Gold quasi über den Sekt rein.
Natürlich, Alter. Ja, wie was sonst? Ja, was sonst? Ja, was glaubst du, wie das
sonst geht, oder? Der beliebteste Job ist hinter mir nachkehren. Ja,
genau, und da ist der Zahnreiber auch wieder, genau, was wert.
Hey, und das weiße, was sind das weiße Pulver? Nein, das ist
was. Das ist nur Magnesium, das ist Orutsch. Das ist nur für Tänz, das weiße Pulver ist für Tänz, das ist Orutsch. Genau. Ich zieh mir das Gold rein. Alter, das ist schon wieder mega geil. Das wird so ein Scheiß kommen.
Nein, natürlich nicht mehr, aber natürlich. Kann ich natürlich nicht verraten.
Aber schau, siehst du das? Passt gut. Du siehst das bei mir? Also, ich bin ja ein Freund der leichten Unterhaltung.
Ja,
ich
weiß schon, glaubt auch, gell?
Ich weiß schon, was angesprochen
hat. Hey, weißt du, was ich geglaubt habe? Wo kriege ich jetzt so eine kleine und kann ich da mal helfen?
Brauchst du einen Zuhörer?
Einen Zuhörer, genau. Einen Hilfsarbeiter, für den ich es nicht verstanden habe.
Ja,
genau.
Dem Andi ist die feine Klinge entgangen.
Ja, die feine Klinge ist bei mir vorbeigegangen. Ja,
so wie der Peter Eder gesagt hat, wir kreuzen ja die feine Klinge des Geschmacks mit der Kettensäge, des Seitenhumors. Also,
aber war lustig, ich war bei meinem Versicherungsvertreter, reine liebe Grüße, was du mir zuhörst, und der hat auch gesagt, der Satz und seiner Sekretärin, der hat gesagt, der Satz ist ihnen hängen geblieben, ich gesagt, der Satz ist voll geil, gesagt, der ist ihnen sofort aufgefallen, weil es so cool geschrieben ist. Ja, also der Artikel ist wirklich geil geschrieben.
Also nur mal vielleicht Shoutout zum Prostmagazin, das, wann die Folge jetzt rauskommt, schon heraus ist. Wir haben es leider im Print noch nicht in der Hand, aber wir haben es zumindest digital seit gestern gesehen. Und wird ziemlich cool, weil wir haben diesen Leitartikel eben von der letzten Folge, oder vorletzten Folge dann, glaube ich, ja, Giftleben einfach. Und wir haben jetzt auch mit dem Postmagazin ausgemacht, dass wir wirklich diese 7 Leitartikel jetzt wirklich gemeinsam mit Peter Eder auch durchsprechen. Das finde ich gut, weil ich habe gesagt, das finde ich ein genialer Schluss zwischen Print und sozusagen Akustik. Das ist einfach eine gute Kombination, weil es ist diese Zeitschrift vielleicht kurz dem Thomas erklärt, ist das größte Gastromagazin.
Du kennst es natürlich.
Genau. Und das ist, ich finde, ein guter Schulterschluss und bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Aber mir ist zum Beispiel, oder ich weiß, du darfst nicht sagen, für wen du fühlst, aber man kann wahrscheinlich sagen, die eine oder andere bekannte Winzermarke wird wahrscheinlich dabei sein.
Ja.
Weil diese Kapazitäten, die du ja hast, gehören ja auch sozusagen genutzt.
Ja.
Ja. Ja. Kann man sagen, wie viel in Österreich es überhaupt Abfüller gibt, die sozusagen auch diese, nennen wir es einmal, diese Technologie oder auch die Kapazitäten, um dass sie aus echter Abfüller überhaupt zählen?
Ja, also Lohnabfüller.
Du brauchst keine Namen nennen.
Nein, also Lohnabfüller in der Größe, wie wir es sind und mit der Flexibilität, kannst du auf einer Hand abzählen.
Genau. Ja. Und das ist auch gut so, weil ich muss da ehrlich sagen, ich habe bei euch eigentlich erst damals, und die Geschichte ist deswegen so spannend, weil wir haben uns eigentlich über einen gemeinsamen Freund sozusagen kennengelernt, weil der Daniel Schlosser, übrigens liebe Grüße an dieser Stelle, hat mir irgendwie gesagt, da musst du mal beim Inführ fragen. Ohne, dass er jetzt da wirklich wen, also ich glaube, er hat schon irgendwie wen kennt, aber wie auch immer. Ja,
das Daniel hat einen Heurigen gehabt, den 19.
Ah, das
oder?
War es, genau, der über die Ecken war es.
Ich schätze mal, dass es über das war wahrscheinlich,
oder? Oder vielleicht habt auf jeden Fall, und dann habe ich, glaube ich, einfach angerufen. Also ich kann mich nicht einmal mehr so richtig
ganz. Ich wollte gleich auflegen.
Da. Spät. Wo das du nicht kennst, hast du.
Genau. Scheiße. Und man muss jetzt fairerweise sagen, geil, also wir haben ja angefangen bei der 18er Abfüllung dann, und ich bin zum Thomas gekommen und habe gesagt, also wir hätten da jetzt 4.000 Liter Tanks in 4 verschiedenen Sorten mit 4 verschiedenen Etiketten, praktisch in 4 verschiedene Aufmachungen. Und er hat gesagt, geil.
Genau. Aufgelegt. Leck mich. Der Andi hat mich angerufen, du hast gerade was mit der Leitung umgesetzt. Nein, das war schon richtig schon.
Nein, am Telefon ist er noch gegangen, aber ich den das erste Mal gesehen habe.
Genau, stimmt. Ich muss jetzt wieder mal einfangen, weil in Wahrheit war es genau das Gegenteil, weil er gesagt, geiles Projekt, hey, probieren wir es einfach, weil warum soll man es nicht probieren, weil er hat gesagt, ich habe gesagt, das ist ein kleines Projekt, ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht, ich weiß ja in Wahrheit noch nicht einmal, wie das dann schmecken wird, weil eins darf man nicht vergessen, dass der, Entschuldigung, ich muss... Alter, der Kader liegt neben mir und schnarcht so dermaßen laut. Das ist sensationell. Kader, du bist der Geilste. So, also, man sitzt auf jeden Fall zusammen und dann hat er mir einmal erklärt, also welche Methoden gibt's. Und ich glaube, du hast die Methode Chamat oder Chamat, haben wir nachgeschaut, ohne Tee.
Auf jeden Fall. Zum Beispiel gar nichts.
Ja, genau. Das müssen wir nochmal. Vielleicht fass nochmal zusammen für unsere Hörer und Hörerinnen, welche Methoden an sich gibt's. Du hast die Verschlüsse schon gehabt, aber welche Methoden der Schaumwein oder Perlwein oder was ist das überhaupt, was der Unterschied? Vielleicht so ein bisschen ein technisches, nur ein paar Ecken, ein bisschen was lernen sollen wir heute.
Ja, für die Sekterzeugung gibt's de facto zwei Methoden. Eigentlich gibt's drei, aber die dritte wird eigentlich nie angewandt oder in Österreich glaube ich gar nicht. Also im Wesentlichen zwei Methoden. Das eine, was jeder kennt, das ist die Versektung in der Flasche, also die traditionelle Methode oder Champagner-Methode, wie man dazu sagt.
Also Flaschengärung.
Die Flaschengärung, ja. Wie funktioniert das? Der Wein kommt in die Flasche hinein. Ja, also Wein war zuerst im Stalltank, logischerweise, kommt dann in die Flasche hinein. Es kommt Zucker und Hefe dazu. Dann wird die Flasche mit einem Kronenkork verschlossen.
Und das ist ja schon die zweite Gärung, was du jetzt beschreibst. Genau. Die erste Gärung passiert
erste Gärung im Stalltank. Ist der Wein.
Genau, im Tank, oder im Fass.
Ganz wurscht, ja. Oder im Fassel, ja, aber zumeist im Stalltank. Ja, kommt dann in die Flasche, kommt Zucker und Hefe dazu, wird Kronenkork verschlossen. Das Ganze kommt dann in ein Rüttelpult hinein. Nur so romantisch, wie das dargestellt wird, ist das heute nicht mehr. Kleine Winzer oder kleine Versekter, ja, die rütteln noch mit der Hand. Ja, aber die etwas größeren sind Rüttelpulte, das heißt die rüttelte Maschine.
Also man kann sich vorstellen, man kann es so vorstellen, der Flaschenhals ist kopfüber, also so unten.
Ja.
Der Korpus von der Flasche ist, also die Flasche wird einfach umdreht
in so einer
so 45 Grad Rack, sage ich jetzt mal, eingestellt. Und die Rüttler waren, die haben die Flaschen, ich glaube, immer Viertelumdrehung dreht jeden Tag, gell?
Ja, das Rütteln hat im Prinzip den Sinn, also verfolgt zwei Ziele. Erstens, dass der Wein mit Zucker und Hefe immer wieder in Berührung kommt und frisch aufgewirbelt wird. Und zweite, dass der Hefeansatz dann langsam in den Flaschenhals rutscht. Das heißt, die Flasche wird dann immer steiler gestellt. Ja, und zum Schluss ist quasi die Hefe ganz vorne im Flaschenhals. Dann wird die Flasche halb aufgerichtet, wird geöffnet und durch den Druck, der mittlerweile in der Flasche herrscht, schießt es den Hefepfropfen aus der Flasche raus, weil der wird nämlich ganz am Kopf gestellt zum Schluss, durch ein Solebad gezogen und eingefroren.
Genau, und es gibt dann keine Rückstände mehr in der Flasche, keine Heferückstände, und das wird dann mit der Dosage aufgefüllt.
Ja,
Dosage. Das ist jetzt reingerätscht.
Das ist super erklärt.
Nicht so viel reden, einmal trinken.
Ja, wird mit der Dosage,
das kann mir
wird mit der Dosage aufgefüllt. Ja. Was ist die Dosage? Dosage ist im Prinzip Zucker mit Wein.
Und ja, was jeder Winzer dann seine eigene,
seine eigenen
Rezeptur hat, mehr oder
weniger. Specials halt dann macht. Das heißt, dass der Sekt ist per se immer ohne Zucker und wir Versekter entscheiden, ist der ganz trocken, also extra Brüt zum Beispiel oder Brüt oder Zero-Dosage, das heißt gar kein Zucker, oder ist er trocken. Mhm. Ja, es kommt darauf an, wie viel Zucker wir dazugeben. Ja, also es liegt nicht am Wein. Ja, oder am Sekt dann, sondern es liegt an uns, wie viel wir dazugeben.
Aber ich habe es auch ab Rücksprache mit Entschuldigung, ein Winzer macht das eigene Dosage oder entwickelt der die mit euch oder bringt er dann schon was mit?
Nein, das wird mit dem besprochen und festgelegt. Mhm.
So eine Rezeptur sozusagen, oder?
Ja.
Aber das heißt, diese Dosage, wenn da jetzt Zucker drinnen ist, was halt die Hefe, die ja noch trotzdem drinnen ist in der Flasche, davon ab, dass sie diesen Restzucker noch verarbeitet? Weil es könnte.
Das ist weg.
Die Hefe ist ja nicht ganz weg. Ganz. Oder?
Nein, wenn kein Zucker mehr da ist, ist es vorbei.
Nein, aber wenn du jetzt eine Dosage dann rein tust.
Nein, es bleibt keine Hefe drinnen. Es ist weg.
Ist wirklich weg? Ja. Ganz weg.
Ja. Okay.
Ja. Und die Dosage ist ja schon hefefrei.
Ja, aber es könnte ja sein, dass in der Flasche nach dem sozusagen Hefe freimachen, weil es wird ja nicht gefüttert in dem Sinne, es fällt ja nur die Hefe langsam rein. Was ist, wenn da ein Mikroorganismus drinnen bleibt?
Du meinst Nachgärung?
Was ich damit sagen will, ist...
Nein, die
ist die Gefahr natürlich der könnte Fall, schon aber, passieren, oder?
Nein, warum nicht? Erstens haben wir schon einen sehr hohen Alkoholgehalt.
Ah ja.
Ja, das ist Punkt 1 und Punkt 2, wir haben 6 Bar drinnen.
Ah, das heißt, die Hefe also überlebt.
Die Nachgärung mehr oder weniger ausgeschlossen.
Das heißt, der Druck hält die Hefe davon ab, weiter zu unter Alkohol.
Okay. Druck und Alkohol.
Okay.
Ja. Und das mag die Hefe dann gar nicht mehr.
Weil das Problem nämlich, und deswegen haben wir damals lang diskutiert, beim Apfel- oder Birnenschaumwein ist es eben anders, weil wir zwar den Druck haben, aber weniger Alkohol, sogar signifikant weniger Alkohol. Mhm. Und deswegen haben wir eigentlich gesagt, die Methode ist auch für uns nicht optimal und auch gefährlich. Könnte nämlich schief gehen.
Ja, und die zweite, das führt mich zur zweiten Methode, ja, genau. Ja, das ist die nach der wir versekten, Methode Chamar.
Chamar. Er schaut richtig gut aus dabei, wenn man sagt, Chamar. Ich würde gleich einschlafen. Aber ich kenne den Ausdruck, ja, oder vielleicht habe ich ihn schon mal gehört.
Ja, es hat auch einen zweiten Namen, das ist gleich die ältere Bezeichnung, die Methode Italiano. Mhm. Ja, weil angefangen damit hat eigentlich ein Italiener. Ja, wird aber jetzt nach einem Franzosen benannt. Der hat aber eigentlich auf einen Italiener aufgebaut. Ja, zum Beispiel die ganzen Prosecco. Mhm. Ja, die meisten werden nach dieser Methode hergestellt. Mhm. Ja, so machen eben auch wir unseren Sekt nach dieser Methode. Wir machen im Prinzip, ihr müsst euch vorstellen, so einen Stahltank, ja, wurscht welche Größe, ob es der 60.000er ist, müsst ihr euch das einfach vorstellen wie eine sehr große Flasche.
Aber 60.000, ja, in Druckbetankung, das ist
und schon. Da kommt der Wein hinein in den Tank, da kommt Zucker und Hefe dazu, ja, also genau gleich wie in der Flasche, in einer normalen Flasche, bei der Flaschengärung. Und dann, wir können natürlich nicht rütteln, das ist klar, bei uns wird gerührt. Ja, also das schaut aus wie eine kleine Schiffsschraube, ja, außen ist ein Motor und die Schiffsschraube quasi steht in den Sekt hinein und da wird dann, das wird aufgedreht und das rührt dann Zucker, Hefe und Wein durch, damit die zweite Vergärung stattfinden kann. Ja, das heißt, wir machen das frei nach James Bond, gerührt und nicht gerüttelt. Mhm. Ja, ist unser Sekt. Ja.
Wie lang sind die Standzeiten in diesem Drucktank?
Unterschiedlich.
Ja. Ich glaube, wir haben manchmal ganz schön lang, also ich kann mich erinnern, wir haben oft viele, also mehrere Wochen, es braucht echt oft ganz schön lang, weil ich kann mich erinnern, letztes Mal waren es eine große Anzahl an Wochen, weil es so lange dauert hat, bis das die Kohlensäure gescheit sich entwickelt hat.
Ja, wenn man einmal einen Chardonnay-Sekt gemacht, den haben wir 13 Monate auf der Hefe liegen lassen.
13 Monate. Ja. Kann man sagen, umso länger das, sage ich jetzt einmal, der Druck, also der Wein bedruckt wird mit Kohlensäure, dass sie die anders einbindet, die Kohlensäure, wird es dann feiner. Und umso länger, dass man es lässt, oder?
Sagen die Flaschengärer, ja.
Nein, aber auch die Drucktankmethode wird auch extrem fein.
Ja. Genau, also was dadurch, du sagst, dass wir es einrühren, ja, bindet sich das wahnsinnig schön ein.
Aber beim Transekt tust du nichts einrühren.
Nein, das ist genau die Methode. Das ist genau die Methode.
Die Methode Chamon. Ja, es gäbe auch noch die Möglichkeit, wie bei einem Sodastream zum Beispiel, die Kohlensäure drauf zu drucken, im Durchflussverfahren quasi. Ja, nur bindet sich da die Kohlensäure nicht so schön ein.
Okay, okay. Ja. Ich nenne es aber gehässig das Frankenmarkter-Syndrom.
Ja, ist ein bisschen gröber dann die Kohlensäure und wenn die Flasche am Laufen ist, entweicht es auch schneller nach unserem Befinden. Ja, deswegen wird das bei uns sanft hineingedrückt oder eingerührt.
Und das Einrühren ist der Grund, warum die Perlage so fein ist. Wirklich so.
Also die Perlage vom Transecco ist finde ich mega. Das habe ich schon immer gesagt bei dir. Ja. Weil einfach die Perlage so fein ist und weißt du hast Sekte oder Proseccos und du trinkst das und du glaubst, du hast Kugel, wirklich so kleine Stornerl im Mund, weil sie so brutal sind. Mhm. Und bei dir ist den feinen Meersand.
So, ja, das ist wirklich so. Du hast ganz ein feines Mundgefühl und das, glaube ich, ist, jetzt lernst du übrigens den Herrn einmal kennen, der dafür verantwortlich ist, weil ohne diesen letzten Schliff, und das muss man ja schon ehrlich sagen, wird ein Schaumwein nicht zu dem, was er ist. Weil ich hab das gesehen, wir haben ja auch diskutiert, diese, ich nenne es jetzt Druckkarbonierung, wenn du einfach nur in dem Durchlaufverfahren praktisch CO2 einblasst, wäre natürlich einfacher, muss man ehrlich sagen.
Geht auch schneller.
Geht auch viel schneller, ja, weil du brauchst keinen Drucktank. Und natürlich wär's auch billiger. Und das würdest du sagen, im Verhältnis, wenn man jetzt den ganzen Schaumweinmarkt oder Prosecco oder Perlwein anschaut, wie viel Prozent aus dem Bauch raus, schätzt du, ist Flaschengärung, Methode Chamar. Entschuldigung, der wird nicht. Chamat hast du, also nur für die Leute. Ja. Ja, und wie viel ist sozusagen reine Druckkarbonierung?
Das kann ich.
Aber schätze, so aus dem Bauch raus.
Ja, also wenn ich jetzt die ausländischen Marken wie Prosecco dazu nehme, oder die meine deutsche Marke, da sind wir sicher bei 75%.
Es gibt ja sehr viel günstige Sachen, man darf das nie vergessen. Mhm. Also gerade im Billigsegment gibt es wirklich sehr viel. Und ich glaube, da ist sehr viel mit
dieser wirklich die Masse,
wo die Masse geht. Und dann merkst du auch sofort, best gesagt, die Sachen, die um eine sehr kleine Anzahl an Euros verkauft werden, da kann man keine zweite Gärung machen, da kann man auch selten jetzt irgendwie sehr viel Energie investieren.
Du, man kann dann auch bei vielen Sachen keinen zweiten Schluck machen.
Ja, stimmt.
Das schmeckt, wie wenn du jetzt irgendwo einen Kübel in die Brunst hast und dann aber trinkst.
Genau, apropos Oberdringer, wollte ich gerade sagen. Bitte austrinken, ich habe da das restliche Flaschel von der Speckbirne schon hingeschickt. Übrigens, der Thomas hat mir heute gesagt, die Speckbirne ist sein Lieblingssorte, was mich sehr gefreut, weil das ist die mit Abstand kantigste, expliziteste und ich würde sagen oberösterreichischste Sorte, die wir haben.
Das stimmt. Mir taugt das auch für Gerbstoff drin.
Ja, Gerbstoff, das ist einfach mehr.
Ja, hat Kraft, das Ding.
Ich mein, und Achtung, Vize-Weltmeister, gell, 2024. Also, nur, dass man,
weißt du, wir brauchen so einen Button, weißt du, wo Applaus und ja. Das war einfach nur geil. Das werden wir uns auch noch zulegen. Oder ein paar so Gruppis. Also, ja, Gruppis. Genau, einfach die hinten ein wenig, yeah, wenn
wir dann tanzen und schreien. Ob die bei uns applaudieren, weiß ich nicht.
Ja. Meinst, David, hey, wollen wir was bezahlen dafür?
Ich habe letztes Mal gelesen, das nennt man Blowhaus.
Blowhaus? Blowhausen oder was? Oder was hat das dann?
Du hast das gesagt.
Ich hab's gedacht. Ja, das ist immer ein schlechtes Ding.
Aber Thomas, jetzt sind wir ganz kurz noch zur Methode zum Mat, damit wir die fertig machen.
Entschuldigung, ja.
Wie gesagt, bei der Flaschengärung wird dann die Hefe eingefroren im Hals und rausgeschossen und dann wieder verschlossen und aufgefüllt mit der Dosage. Wir können das natürlich nicht im Tank, bei uns wird das filtriert. Also bei uns geht das von einem vollen Tank in einen leeren Tank und das geht durch einen Kieselgurfilter und so wird die Hefe quasi ausgeschieden.
Kieselgur ist was, nur dass so, ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ist es Aktivkohle?
Nein, das ist ein Muschelkalk.
Muschelkalk, okay. Ja. Okay. Aber es ist was Natürliches.
Ja.
Okay.
Ja, was wir machen, ich werde vielleicht schon mal, falls ihr habt ihr schon mal eine Flasche Wein getrunken oder nein?
Ah, zwei vielleicht.
Ein, zwei. Zugeschaut habe ich schon.
Ja.
Zweimal.
Naja,
das merkt man.
Weil sie mich nicht mitmachen lassen, den Wichser.
Dann kennst du das vielleicht. Das ist vielleicht irgendwo, ich war im Wohnzimmer gestanden, dann kühlt man die Flasche Wein ein und dann machst du es auf. Und dann geht es tschack und da fällt so eine Art Kalk raus, der Weinstein. Das wird euch bei einem Sekt bei uns nie passieren. Ja, warum? Wir machen alle unsere Sekte weinsteinstabil. Ja,
kühlst du es da runter, oder?
Genau, mit folgender Methode, mit der Kühlmethode. Ja, da wird der Sekt auf minus 4 Grad für circa eine Woche runtergekühlt.
Eine Woche, so lange echt?
Ja, Weinstein und dabei fällt der komplette Weinstein aus.
Okay.
Ah, das heißt, deswegen passiert euch das bei uns nie.
Ich sehe mir aber mittlerweile ganz selten.
Also ja, früher genau hast du das gesehen. Aber genau deswegen, weil wahrscheinlich das technisch eben gelöst wird. Weil
bei kleineren Winzern oder wenn du beim Heuring bist oder so und eine Flasche mitnimmst, da wird er, weil die arbeiten dann mit anderen Mitteln und das hält nicht so lang. Und wenn das
aber so, by the way, es hat überhaupt kein Qualitätskriterium, man kann es dringen. Was ist nicht schlecht. Weil viele Leute glauben ja, wenn da was drin ist oder das Depot, das ist ja für viele Leute noch gar nicht angekommen, dass das eigentlich. Es gehört zum Teil dazu, also, wenn man es ausgefallen war, dann trinkst du das mit.
Das ist wieder Kalkgehalt im Wasser. Ja? Ob du jetzt eine Härte hast von 6, deutsche Härte gerade, oder 12, ja, du kannst nicht sagen, dass das 12 schlecht ist.
Ja.
Ja, du siehst halt nicht das Kalk im Wasser und da siehst halt dann den Kalk des Weines, wenn du so willst. Ja, das ist aber nichts Grausliches. Ja, das Blöde ist, die Flasche kannst du nicht ganz leeren. Ja, und vielleicht kriegst du zum Schluss ein bisschen eine Körnung mit, ne, das du dann kauen musst. Ja, aber rein gesundheitlich, das sagst du grauslich, aber es überhaupt nicht.
Nein. Ja, wenn du so drum kaufst, wirst du dir alles ausnützen.
Ja. Alles mitnehmen, was alles man kriegt.
Was man zahlt hat. Ich hab's ja schon mal erzählt, wir haben in Ischgl, wo ich gearbeitet habe, haben wir einen Gast gehabt, der hat immer teure Bordeaux getrunken. Und das Depot haben wir ihm rausgelegt, ausgefüllt und der hat sich dann das Butterbrot draufgeschmiert am nächsten Tag. Hat aber geil geschmeckt irgendwie.
Aufs Butterbrot? Ein
Butterbrot hat er erst draufgeschmiert, ja. Sachen gibt's.
Ich meine, ich könnte es jetzt in den Worten von Shaden Rouge sagen, wo wir jetzt erst das Interview angeguckt haben. Der kann mir aufs Essen wichsen, ist alles gut.
Ja, schaut euch das im Internet an. Der können wir jetzt nicht so ausführlich machen.
Ich habe Tränen gelacht.
Ja, aber ich glaub,
du musst das selber einschenken. Danke, Andi. Das heißt, darf ich nur mal zusammenfassen? Das heißt, es gibt im Grunde drei Methoden. Es gibt eine schnelle Methode, diese Durchlaufkarbonierung, oder wie gibt, hat die einen Namen?
Ja,
ich weiß nicht,
nennt halt jeder ein bisschen anders.
Aber,
ist im Prinzip wie SodaStream.
SodaStream-System. Übrigens, für alle da draußen, wer mal richtig Spaß in der Küche haben will und der SodaStream mal sagen will, was wirklich kann, ist, nimm da mal kein Wasser in der SodaStream, sondern zum Beispiel einen Wein oder zum Beispiel einen Fruchtsaft und tut den einmal ein ins Flascherl und druck da mal ein paar Mal drauf. Da kannst du die Küche nicht ausweißeln, weil die CO2-Partikel oder Bläschen nämlich sie am Zucker festhalten und sofort ausgasen bei einer normalen Sodastream, weil die den Druck einfach nicht aushält. Hm. Das heißt, da die habe ich gelesen von einem Freund.
Ich bin überhaupt noch nicht gekommen.
Ja, sicher, weißt du warum? Ich habe ja damals versucht, wie kann ich das simulieren?
Das haben wir bei der Verkostung auch bei dir gemacht.
Ja, aber nein, aber da habe ich dann was anderes gefunden. Wie kann ich simulieren, dass ich das CO2 da in den Stillwein reinkriege?
Okay.
Und dann haben wir das natürlich mit dem Sodastream ausprobiert. Das machst du wirklich nur einmal. Es gibt aber eine andere Methode, aber die gibt es voll schwer zum Kaufen. Das ist so ein easy System, aber zum Draufdrucken, das ist halt fast 10 Bar aus. Da schiebst du die Kapsel rein und druckst es praktisch rein und die Flaschen halt extrem viel aus. Aber es ist ja Kunststoff, der praktisch mitgeht ein bisschen mit dem Druck. Und mit dem haben wir das, mit dem simulieren wir es eh seitdem. Mhm. Damit wir das Gespür kriegen, wie wird denn sie die Kohlensäure mit der Apfelsäure, Birnensäure, weil das ist nämlich schon entscheidend, weil ich muss da denken, korrigiere mich, aber ich glaube, Perlwein und Frizzante sind ja bis 3 Bar oder 2,5 oder wie ist das?
Ja, Frizzante gibt es eigentlich gar nicht als Produktbezeichnung, ist ein reines Kunstwort.
Ah,
Frizzante kann alles sein, kannst du wohl Frizzante draufschreiben, das Mineralwasser, alles. Ist aber keine Bezeichnung aus dem Weinrecht jetzt, sage ich einmal. Ja, es gibt Perlwein und Schaumwein. Ja, Perlwein geht bis 2,5 Bar Druck.
Das war's, ja. Mhm.
Ja, also Kohlensäure-Druck und Schaumwein beginnt ab 3 Bar.
Okay. Ja. Und 6 ist, glaube ich, so wie immer das absolut wichtigste.
Sekt.
6 Bar.
6 Bar. Ja, also, weiter geht man nicht drauf. Ja, okay. Das, aber wie gesagt, ab 3 Bar bist du auch schon ein Schaumwein, okay. Oder kannst du auch schon ein Sekt sein.
Ja.
Ja, da musst du über die 3 Bar kommen. Ja, aber die meisten gehen auf 5,5 bis 6 Bar.
Übrigens, warum wir übrigens die Worte Sekt und Schaumwein öfter so oder so verwenden, das kann man relativ einfach erklären. Das Wort Sekt ist der Traube vorbehalten, ist im Gesetz so. Und Schaumwein kann jede Frucht sein. Also deswegen heißt ja unserer Transecco Apfelschaumwein oder Birnenschaumwein, weil wir eben entweder Äpfel sind oder Birne. Oder reinsortig wie die Speckbirnen. Übrigens, Prost, die Herren, jetzt Prost. Mit den Feinsten aus der...
Der Beckenpear.
Speckbear. Mit der Beckenpear oder was?
Beckenpear.
Ja, das ist korrekt. Also Sekt darf nur ein Getränk genannt werden, dass das Trauben ist. Ja, und alles andere muss dann Schaumwein heißen, egal wie es erzeugt wurde.
Also man könnte es nur ausführen, es gibt dann die ganzen verschiedenen Hersteller, Länder,
ja.
Prosecco, kommt aus dem Prosecco-Gebiet, dieser Definition von der Clara-Traube, Franciacorta ist ganz was Klassisches. Champagner darf auch nur Champagner heißen, wenn es aus der Champagne kommt. Mhm. Also alles andere, was außerhalb von Champagne ist, ist Cremant, wie bei uns in Deutschland der Sekt, oder der Cava in Spanien. Mhm. So sind halt die Definitionen bei dem Ganzen. Aber ich finde, auf die Frage, was ich zuerst gerade raus wollte, wie ich angefangen habe mit zum Fortgehen, das war mit 95, das war mit 15 oder vielleicht ein bisschen davor und da haben wir uns schon reingetestet an gewisse Sachen.
Ribisselwein.
Ah, dabei Ribisselwein.
Der
Pfirsichspritzer, auch mit der Ribisselwein.
Lambrusco.
Ja, Lambrusco. Ja, der war sierstlich ein wenig. Der war ein wenig sierstlich.
Das ist gegangen. Dass ich nur drüber nachdenke.
Geschellwein
druckt zwar meine Augen schon so zu. Da weiß ich nicht was.
Ja, aber da gibt's halt Sachen mit den bisschen groß geworden, weißt du, oder Henkel. Das war halt einfach, das stehen im Regal, das kostet 50 Schilling oder 30 Schilling, ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung. Die berühmte Flasche war die goldene, oder? Ich meine, da hat es ja Schlumberger gegeben, sage ich jetzt mal, ich nehme es jetzt mal im Mund.
Ja, ist in Österreich immer nur der Standard.
Das meine ja, ich das war so der Schlumpe, aber, ja, den hat man getrunken und den hat man übrig gekriegt. Und ja, genau. Wer was auf sich gehalten hat, das ist ein Schlumberger
da. Aber hast du schon mal geschaut, was der Schlumpe gerade kostet?
Ich glaube 25 im
Laden. Ja, sagen wir mal, du um die 20 Euro, plus minus schon, also in Aktion oft 15, aber ich sage jetzt einmal so zwischen 15 und 25, also da hat sich schon ein bisschen was da jetzt, weil ich bin also immer noch in der Zeit, wo das einen Zehner kostet, aber das ist einfach lang
gibt's
vorbei.
Halt, da gibt es halt so die Standardware,
sind die Standards?
was jetzt so im Regal gestanden ist, dann hat es die österreichische Ware gegeben, eben diesen besagten. Aber mir kommt vor, die letzten Jahre, weil es gibt ja auch den Tag des Sektes in Österreich, es gibt auch die Sektpyramide, da hat es ja auch vom Weinmarketing und vom Weinrecht einiges da. Das war ja de facto früher gar nicht da. Und wir haben super viel Winzersekte mittlerweile, die sehr, sehr, sehr gut sind. Viele sagen, wir wollen in Österreicher 40 Euro zu der Kauf in Champagner auch kaufen. Ich bin der Meinung, die üblichen Flaschen, was man so kennt, mit einem gelben Etikett oder mit einem weißen, ist ja scheißegal, was für eine Marke das ist. Du hast irgendwo auf der Hitten 120 Euro und das kannst du weglernen. Also nicht weglernen, aber das de facto ist nicht gescheit.
Also im Vergleich von zu den guten Winzersekte, da braucht man sich hinterm Vorne verstecken.
Es gibt schon Champagner, da kann man schon sagen, was man will. Ja. Aber was ich damit sagen will, was ist aus deiner ganzen Erfahrung oder aus der Sicht in die Familie eine, die macht es schon länger, Was für einen Status hat der Sekt in Österreich? Wie hat sich der entwickelt? Schaumweinsekt.
Ja, wir haben ja vor, ich weiß nicht, 10 Jahren, keine Ahnung, ungefähr, die großen Sekthäuser in Österreich, also schon Berger, Wir, Katus, ja, und noch ein paar, Ziegeti und Regele, ich will sie jetzt nicht alle nennen, ja, eine Initiative gegründet, ja, das war quasi den Tag des österreichischen Sekts, so das angefangen.
Also, ist von euch auszukommen?
Ja, ja, ah, okay, okay. Wir waren von Anfang an mit dabei. Und haben eben diesen Tag des österreichischen Sekts quasi ins Leben gerufen. Und aus dem ist dann eine Institution öffentlichen Rechts geworden. Ja, mittlerweile sind wir ein regionales Weinkomitee, ja, und machen auch Gesetze und Gesetzesvorlagen und haben dann quasi auch die Sektpyramide, das ist eine Herkunftspyramide, darstellt. Ja. Mhm. Je schmäler die Pyramide, desto kleiner das Gebiet, wo der Sekt herkommt. Ja, und ganz unten quasi, da kann er aus dem Bundesland kommen. Mhm. Ja. Und nur wer quasi in Teil der Sektpyramide ist von den Sekterzeugern, ja, kann einen Sekt mit geschütztem Ursprung machen. Ja, das sind gewisse Regeln an die Erzeugung gebunden. Ja, und nur wer sich daran hält, also 100% Wein aus Österreich und 100% Versektung in Österreich, mhm, und Herstellung in Österreich. Ja, und dann gibt es noch Auflagen für wie lange muss auf der Hefe sein, Erntebedingungen und so weiter. Ja, dann kann er das Siegel Sekt Austria bekommen. Ja, und nur Sekt Austria kann Sekt mit geschütztem Ursprung sein. Alle anderen können das nicht, die sich nicht dran halten oder nicht dran halten wollen. Warum haben wir das damals gemacht? Sekt hat ein bisschen vielleicht ein verstaubtes Image gehabt.
Unterbewertet war es
auch, die Qualität von Österreich. Ja, es war halt die Zeit von Prosecco. Ja, wenn man was Leichtes am Sonntag im Kaffeehaus wollte, ja, oder an der Bar, hat man halt dann Prosecco bestellt, ja, und am Abend vielleicht was Elegantes an Champagner, und Sekt war so ein bisschen unterbelichtet, unterbewertet. Deswegen haben wir damals die Initiative geschaffen, weil wir gesagt haben, naja, beim Wein, wo der österreichische Wein hat, weiß ich nicht, der Marktanteil von 80%, keine Ahnung, ja, und beim Sekt oder beim Schaumwein sind wir eigentlich unterbelichtet. Ja, und da hat sich sehr viel getan die letzten Jahre. Ja, also da haben wir sehr viele Initiativen, Verkostungen, Veranstaltungen, dann eben die Sektpyramide und so weiter geschaffen, ja, um dem österreichischen Sekt, dem Sekt Austria, wieder mehr Platz einzuräumen. Ja, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir sind aber erst am Anfang, also da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir haben einen Sektbotschafter, heuer haben wir den Andi Wittersek, nur ein Andi, jetzt fürchte ich mich schon langsam, ja, mein Bruder heißt auch Andi. Also jetzt, hey, wird's, ja.
Schöne Namen kommen öfter vor.
Ja. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, 10% des gesamten Weines in Österreich wird zu Sekt verarbeitet oder zu Schaumwein. Ja, also da haben wir schon ein großes Gewicht, auch in der Branche und von der Bedeutung. Aber der Konsument schaut noch zu wenig, ist das Sekt jetzt aus Österreich, oder nicht mehr Champagner, oder nicht mehr Prosecco, ist eh wurscht. Ja.
Ah, Prosecco, ja. Weißt du, ich komme mit der Klärtraube überhaupt nicht zusammen. Also mir schmeckt das Zeug von hinten bis vorne. Es gibt schon ein paar Proseccos, wo ich sage, okay, die sind gut, so habe ich mir schon Verkostung gehabt, aber da musst du nicht 15, 20 Euro mindestens am Tisch liegen, dass du einmal ein bisschen Spaß im Glas hast. Aber wenn einer kommt und sagt, hey, probier einen Prosecco, sage ich, nein, das zeig's auf nicht. Nein, bei mir einen guten. Und dann halt er mir das her und sage, genau, jetzt weiß ich, warum ich das jetzt auf. Und ich muss das auch sagen. Weißt du, ich habe noch nicht viele gute Sachen dran. Wenn du jetzt aus Italien eine Franciacorta willst, dann kostet es eher wieder Geld. Das ist dann gut.
Und du die musst guten Sachen, ich habe das, hab das jetzt auch gesehen, beim Weinturm, wie wir ein bisschen diskutiert haben über Preise und Qualitäten und so. Unter 10 Euro jetzt, ist echt schwer, was wirklich Hochwertiges zu kriegen. Sehr schwer. Auch für die Gastronomie. Das andere ist nicht gut. Also diese 3, 4, 5 Euro, das ist nicht gut. Das wird vielleicht von der Flasche her noch halbwegs schön aufgemacht, aber der Inhalt ist nichts.
Ich finde das eine Perversion, wenn ein Wirt jetzt die blaue Flasche vom Hofer, wie es früher war, aufmacht.
Wird gemacht.
Verkauft das um 1,9, jetzt kauft das ein. Mhm. Hey, und dann verkauft er ein Glasl um 4 Euro. Also da zirkt es mir alles auf.
Nein, das passt
dass sowas, nicht. Dass sowas gemacht wird. Ja, aber das ist aber gang und gäbe jahrelang gewesen. Und darum begrüße ich das sowas, dass er sagt, hey, man macht jetzt Tag des Sektes, man gibt mehr Gewichtung, man gibt denen einen Namen. Und wie du sagst, 10% werden verarbeitet und wir haben nicht so wenig. Ich meine, wir sind jetzt ein kleines Land, aber wir haben nicht wenig.
Und du musst dir vorstellen, 10% werden von, ich sage jetzt einmal, 10 Betriebe verarbeitet. Und beim Wein werden die 90% aber von hunderten Betrieben verarbeitet. Also
Ja, natürlich gibt es sehr viel mehr Weinbauern als Sechterzeuger.
Ihr habt ja auch viele davon als Zulieferer. Also das ist ja auch nicht von der Region her. Wie siehst du das Thema Wein aus Österreich, Wein aus der EU? Ich meine, so blöd das jetzt klingt, aber weil das wird ja bei euch natürlich genauso ein Thema sein, oder?
Natürlich, also wir verarbeiten rein Wein aus Österreich, also zu 100%.
100%?
Zu 100%, ja.
Also weil?
Wir sind ein österreichisches Familienunternehmen. Ja, ich fühle mich da einfach verpflichtet, auch die österreichische Seele wieder zu spiegeln und unsere Sorten.
Respekt.
Ja, und ich will jetzt nicht, ohne sein Land zu nennen, aber Spanien, egal, irgendwann an Wein, wenn in Spanien oder in Italien, kaufe ich den Wein um die Hälfte ein oder weit mehr als die Hälfte. Ja, nur, wenn wir schon in Österreich sein, glaube ich, sollte man schon einen Veltliner Sekt machen, einen Weißriesling Sekt. Also die Sorten.
Ich glaube, du hast jetzt die zwei häufigst verwendeten Rebsorten.
Oder an Zweigeltwein Rosé von mir aus. Ja, weil die Leute sind vom Wein auch gewohnt. Ja, wenn ich jetzt mit einem komplett anderen Geschmack, so wie du sagst, Klärer da zum Beispiel, mit einem komplett anderen Geschmacksbild daherkommst, da brauche ich nicht österreichisches Familienunternehmen draufschreiben. Ja, und verarbeitet dann an Ungarn oder an Italiener.
Ja, das aber wo, da müssen wir jetzt einmal eine Lanze brechen für ihn, weil er hat uns dankenderweise was mitgenommen. Ich habe es eh schon gewusst. Ich meine, Infür hat das zweite Mal einen Weltmeistertitel gewonnen. Also jetzt darf sozusagen der einfache kleine Andi Einfach-Weltmeister mit dem Doppel-Weltmeister reden. Ich ziehe meinen virtuellen Hut und sag, sehr cool, wie habt ihr jetzt, oder was ist diese relativ aktuelle Sorten, glaube ich, oder? Mhm. Ja. Wie heißt die, wenn ich fragen darf, oder wenn man sie suchen würde, wie würde sie, oder wie heißt sie? Ist natürlich ausverkauft, ist eh klar.
Ja, war erhältlich, ich weiß nicht, ob es noch Restflaschen gibt, aber war oder ist vielleicht noch erhältlich beim Pilar & Pilar Plus, das ist der Brillance Royale. Mit dem sind wir heuer zum besten Sekt Österreichs gekürt worden, in der Kategorie Sekt Austria. Mhm. Ja, Salon, da haben wir den Salon gewonnen, ich weiß nicht, ob das jeden was sagt.
Natürlich.
Der Salon ist der größte und härteste Wein- und Sektwettbewerb des Landes. Es werden tausende Weine und Sekte eingereicht, wird dann durch eine erste Jury quasi zusammengequetscht und dann durch eine zweite Jury wird quasi ein Sieger ermittelt in unterschiedlichen Kategorien aus dem Gebiet. Und wir haben bei Sekt Austria, das ist natürlich alles Blindverkostung, haben wir quasi den Sieger gestellt. Und ist natürlich schon eine Auszeichnung. Ja, also wir haben nur einen hingeschickt, viele schicken ja mehrere hin, wir haben nur einen hingeschickt und der ist durchmarschiert.
One shot only.
Ja. Ich wollte gerade sagen, hey, muss oft nicht mehr sein. Ja.
Aber wenn sie so viele Sachen macht, ich meine, mich fasziniert das dann auch, ich als Außenstehende jetzt, du musst auch ein bisschen Freak sein, Thomas, Entschuldigung, das muss ich jetzt mal so sagen, weil wenn der Andi jetzt herkommt und sagt, hey, wir haben da ein kleines Projekt, setz mal so um, das ist ihr habt sich ja zu viel getastet auch, oder?
Ja, vor allem,
das ist ja kein Mengenprodukt, das Ganze, da ist ja
schon Individualismus dahinter.
Und kompliziert
auch noch. Ja.
Darum sage ich das muss.
Weil da muss ich jetzt dazu sagen, ich habe ihm natürlich jetzt ein paar Sachen sozusagen abverlangt, die man normal nicht hat. Erstens, ich tue meine Weine nicht klären. So, das ist schon mal, da kriegen andere Leute normal schon mal die ersten grauen Haare. Zweitens,
er hat schon drei Kellermeister von mir verschlissen.
Stimmt nämlich wirklich. Dann zweitens, wir dann nicht schönen. Also das heißt, wir haben keine Art von weder optischer noch Eiweißschönung noch gar nichts davon. Weil mein Grundcredo ist, ich will die ganze Substanz, den ganzen Extrakt von diesen Äpfeln oder Birnen in ihrer vollen Breite. Natürlich der jetzt sozusagen das dann technisch machen muss, also der Thomas und seine Leute, kriegt natürlich dann irgendwie, denkt sie dann, aber. Scheiße, warum kommt er jetzt schon wieder mit so einer Trübensuppe daher?
Bevor ich den Andi kennengelernt habe, habe ich langes, wallendes, schwarzes Haar gehabt.
Genau, jetzt hat er kurzes.
Auszart angenommen.
Danke nochmal.
Ja, aber auf jeden Fall, und das war schon cool, aber wir haben zum Beispiel heuer, und das ist ja auch lustig, wir schicken ja die Proben immer die Weinbauschulen nach Klosterneuburg, sollte man vielleicht erklären, weil in Österreich kannst du nicht einfach so anfühlen und glauben, wir fühlen nicht einfach an, sondern du brauchst ja offizielle Information, Analyse, genau. Damit das auch passt, dass das eben auch biochemisch in Ordnung ist, was man da abfüllt. Und die schreiben wir jedes Jahr immerhin, wir empfehlen eine Eiweißschönung. Immer. Und ich schreibe dann über zurück, muss ich? Und sie schreiben dann so, müssen du es nicht.
Willst du explizit eine Eiweißschönung oder was anderes?
Okay. Explizit
Eiweißschönung. Es wird darauf analysiert. Ja. Machen wir auch bei allen Sekten und sonstigen Weinen, die wir reinkriegen. Das Problem beim Eiweiß ist, dass das Zeug dann trüb wird.
Und nicht vegan? Ja. Ist ja auch nicht, ist ja auch vielleicht
nein, schon. Nein, also hat vegan nichts zu tun.
Ja, aber Eiweißschönung, wenn es Eiweiß geschönt wird,
ist kein veganer Wein. Wenn er geschönt ist.
Wenn er geschönt wird.
Aber wenn es Eiweiß drinnen ist,
mit das nicht, aber Eiweißschönung, genau. Was ist Eiweißschönung?
Genau. Also, dann best gesagt ist genau umgekehrt. Wenn es Eiweiß drinnen ist, ist es vegan. Und wenn es Eiweiß draußen ist, ist es nicht mehr vegan.
Durch die Veganung, Eiweißschönung, ja, durch die Eiweißschönung.
Um das geht's. Und der Trick ist jetzt, ich will vegan sein. Also das ist in dem Fall tatsächlich ist einfach eine Grundeinstellung. Und es ist uns jetzt das erste Mal übrigens, nämlich mit der Weltmeistersorten Herzblut passiert. Also, du hast das eh schon gesehen, oder? Mhm. Dass wir eben bei ganz kalten Temperaturen
trippet, ja,
eine leichte Ausflockung haben. Und wobei, weißt du, was witzig ist? Das stört die Leute überhaupt nicht.
Ja, weil du Obst drin hast. Ja, wenn du jetzt einen Wein hernimmst,
genau, und
der wird da drüben, dann denkst du, was ist mit dem
los? Kennt, oder?
Genau, aber du kennst jetzt von einem, weiß ich nicht, Natur drüben Apfelsaft, ja, zum Beispiel, oder einen Orangensaft, ja, dass das jetzt kein blankes Produkt
oder ist. Oder Petnat zum Beispiel, aber wenn du den ganzen Petnat
abfüllst. Oder wenn du drei Tage fortgegangen bist.
Ist auch drüben, ja.
Aber oder dunkelgelb, oder ist leicht in der Nacht.
So, da gibt es eine Farbskala vom Arzt, was du, meine Farbe ist da gar nicht drauf.
Hey, ich sehe nichts, warte, piss da kurz hin. Das ist leicht, ich leuchte dir den Weg.
Aber diese Eiweißschönung und das Witzige ist, das sehen die Leute überhaupt nicht als Qualitätsmangel, weil ich erkläre es auch immer ehrlicherweise, man sieht es eh nur, wenn es das eiskalt runterküsst, sonst sieht es eh nicht. Und genau das Worten, wo es das erste Mal in der, glaube ich, der 50. Abfüllung, die wir jetzt gemacht haben, genau der hat die höchste Prämierung gekriegt. Also bedeutet, wir machen es trotzdem richtig, weil ich glaube, dieses alles drinnen lassen ist trotzdem gescheit. Weil geschmacklich, bei Whiskys zum Beispiel, kenne ich so Fassfüllungen oder alles, was naturell oder was so ist, wie es ist, schmeckt immer am fettesten und hat immer am meisten Punch.
Also barrel-proof-mäßig oder was?
Genau.
Aber wie gesagt, bei Sekt oder bei Wein wäre es eben ein Weinfehler.
Qualitätsmangel, ja.
Ja, und deswegen braucht nicht jeder Wein, ja. Deswegen wird eben auf Eiweiß analysiert und die Analytikstelle sagt dir dann, ja, du brauchst den und den Bedarf an Schönungsmitteln, ja, damit der Eiweiß stabil, sagt man, Eiweiß stabil wird.
Aber hast du, das heißt, das ist das Thema vegan? Mhm. Ist es ein Thema?
Wir alle, die Weine, die Grundweine, die wir bekommen, sind seit 2 Jahren alle vegan.
Okay.
Ja, wir haben auch Anfragen für veganen Sekt, aber es hat noch keiner gekauft.
Ja, aber ist er, also ohne Schönungssachen eigentlich?
Nein, es gibt alternative Schönungsmittel, wo du selber Sachen rausbringst, genau. Erbsenprotein zum Beispiel. Mhm. Ja, nur funktioniert das nicht so lässig. Ja, und ist doch ein Mehraufwand.
Ja, klar.
Ja, und wenn es dann eh keiner abkauft am Ende des Tages. Ja, aber wir haben schon einen veganen Sekt gemacht, wir haben es dann draufgeschrieben.
Ja.
Ja, aber wenn es jetzt keiner explizit will.
Aber das Thema, was trotzdem auch, und das haben wir ja erst vor 2 oder 3 Jahren jetzt eigentlich angegangen, ist das Thema Bio. Weil du ja sowieso biozertifiziert bist, schon seit, glaube ich, wahrscheinlich längerem oder vermutlich einige Jahre.
Schon, ja.
Und wir haben gesagt, warum machen wir es nicht bio? Weil eigentlich praktisch der Hersteller vom Obst ist bio, du bist bio. Wir sind mehr oder weniger eigentlich ja nur die wie soll man das sagen, die haben die Idee und dann halt den Wein reifen. Aber im Grunde geht das eigentlich ganz gut durch. Andi, du hast ja auch das Thema Bio erst seit,
ich sage jetzt mal 2 Jahren. Ja, oder Biozertifizierung, genau. Und das ist ein Thema, bei euch denke ich mal, wenn es jetzt nicht das ganze Konzept umbrechen musst und es geht mit, würde ich es machen.
Genau.
Genauso wie vegan, wenn man sagt, hey, mach vegetarisch oder vegan und wenn es vegan genauso geil schmeckt, dann mach ich es gleich vegan. Weißt du,
du nimmst einen Step weiter.
Ja. Und darum kann ich sowas nur begrüßen. Ich meine, es ist ja zwar ein Aufwand, Ideologie dahinter, wie man es macht, wie man es nicht machen, aber wenn du jetzt nicht biozertifiziert bist, kannst du vielleicht die Hälfte von den Weingütern nicht abfinden, was zu dir kommen.
Ja, biozertifiziert sein und darum. Wobei natürlich jetzt bei dir beim Fleisch, das ist schon eine andere Geschichte als mit Bio, ja, sogar im Milchbereich, Fleischbereich. Ich trinke jetzt keinen Wein, weil er Bio ist. Ja, Wein wird jetzt nicht als gesundes Essen gesehen, sondern als Genussmittel. Ja, deswegen ist die Nachfrage nach biologischem Wein oder veganen Wein hält sich sehr, sehr in Grenzen, ja, weil ich es aus Genuss trinke und nicht, ist der jetzt Bio oder nicht.
Ich habe schon ein paar Leute kennengelernt, die achten darauf, dass man das Bio macht.
Aber wenn du jetzt sagst, im Sekt- und Schaumweinbereich, wie viel Prozent füllt ihr Bio?
Ganz wenig. Wir haben eine Sorte, ja, am Bio-Sekt, aber also von der Bedeutung minimal.
Von den großen, von den bekannten Winzer, die was bei euch versekten lassen, auch nicht so?
Die weitaus größere Menge ist nicht Bio.
Okay, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, apropos Bio, weil du gesagt hast, Fleisch, was hat dann von den drei der das von mir am besten geschmeckt? Du hast es auf der Messe, glaube ich, mitgekostet, oder?
Auf der Messe hat mir der Andi schon reingelegt, ja, weil er mir nicht gesagt hat, dass ein veganes dabei ist. Und ich dachte zuerst, also ich habe es nicht als Veganer kannt, sage ich gleich dazu. Ja, aber das hat natürlich auch mit der Mischung der Soße, Soße ist das Vorspiel, sagt man wirklich, zu tun, die natürlich sehr viel des Geschmacks ausmacht, muss man fairerweise dazu sagen. Aber von der Konsistenz hätte ich jetzt nicht gemerkt. Ich habe vermutet, oder mein erster Gedanke war, es ist irgendeine asiatische Variante. Mhm. Ja, aber als Veganer hätte ich es nicht erkannt. Also Hut ab, ist wirklich, ich als Fleischfresser, ja, ich passe gut in eure Mitte. Ja, ja, einerseits darf ich für Andi den schönen Schaumwein machen, für den Haus Andi und für dich Andi, ja, nur gesagt, mein Papa war Fleischer. Ja, okay. Er lebt leider nicht mehr, aber der ist gelernter Fleischhauer gewesen. Und wir hatten mehr oder weniger jeden Tag Fleisch am Tisch. Ja, und jede Woche, einmal die Woche, Rostbraten mit Reis. Jede Woche. Wenn ich nach Wien gezogen bin, habe ich 20 Jahre lang keinen Rostbraten mehr fressen können.
Ja, das brennt sich, gell?
Das brennt sich.
Das brennt sich.
Ja, weil. Und auf das, aus dem, du, mein, du kennst ja aus
dem Fleisch. Der weiße Rostbraten, was richtig, eigentlich was geil mega geil
ist. Ja, aber mein Papa hat dann immer außen die Schwarte so dick umlassen. Ja, weil oft zieht es nicht ab. Ja. Weißt du, dass er ganz narrisch war, weil ich das immer weggeschnitten habe. Dass er so besser war.
Ja, aber
ich finde es auch nicht gut,
was? Nein, finde ich überhaupt nicht gut. Hasse ich, wie die Pest.
Wenn es
Rostbraten. Ja, wenn es ein bisschen umläuft.
Rostbraten.
Ein bisschen, ja.
Aber
ja,
das schaliert ja dann.
Das komplett umläuft.
Rostbraten, magst du einen Rosabraten oder
Schmissen? Ja, Rostbeef ist schon rosa, oder?
Nein, Rostbraten.
Rostbeef, Rostbraten.
Ah.
In der Fall, Rostbraten.
Okay. Ja. Ich mag trotzdem nicht.
Okay.
Na, heute mag ich es wieder, heute kann ich es wieder essen.
Ja. 20.
Aber den Rand ist trotzdem nicht.
20 Jahre später.
20 Jahre später. Nein, es hat sich echt eingebrannt, ja. Sterz. Ja, für nicht gern der Polenta.
Ja, gibt's im Burgl einen Möllsterz, oder? Also so ein Sterz,
das ist wieder
ein
Möll. Der Möllsterz war die Hölle, ich schwöre. Ja, also, habt ihr schon mal Möllsterz gegessen?
Im Burgl erkennt.
Du kennst das.
Ja.
Bist du deppert, ja?
Was ist ein Möllsterz?
Dieser Möll. Das ist wie wenn du in einen Möllbackel aufmachst und das im Mund schirbst, ja?
Das staubt aus. Das schaut aus wie so Butter, das schaut aus wie Butter, wie heißt das, die Breseln, Butterbreseln.
Also,
so schaut ähnlich. Das schaut aus, wie wenn du auf so einen Apfelschreiselkuchen die Streusel oben drauf hast, schaut so aus, ist aber aus Mehl gemacht, ohne Zucker, da wird mit Fett, klar, wird das eingerührt, dann ganz leicht, bis das anbrennt und dann wird es aber so emulgiert, urbelangsam dazugehört, dass sie Klumpen bilden und das ist
sie. Und dann tust du mit einem Löffel und dann tauchst du ein, ja, in einen Kaffee oder in einen Kakao oder in einen Milch oder was auch immer, ja. Das war elendig. Sterz kann ich, also Polenta kann ich heute noch nicht essen, das geht immer noch nicht. Ja, aber der Rostbraten geht wieder. Ja.
Geht's wieder. Ohne Schwarten.
Ohne Schwarte.
Jetzt haben wir noch einen absolut wichtigen Punkt, weil wir haben gesagt, wir wollen dich noch ein bisschen näher kennenlernen und jetzt ist sozusagen, wir haben eine neue Rubrik sozusagen, die wir ab jetzt immer einspülen, die
der Versuchsvogel
da. Der dritte jetzt. Es ist das dritte Mal, ehrlicherweise.
Okay. Ja. Ist ja noch keiner geschwommen dabei. Noch nicht.
Nein. Und die Rubrik ist sozusagen, und da haben wir einen neuen Jingle vorbereitet.
Die Henkersmahlzeit.
Und die heißt, wie der Jingle schon so schön gesagt hat jetzt, ich habe mit Jingle selber noch gar nicht gehört.
Die Henkersmahlzeit.
Genau, die Henkersmahlzeit.
Vielleicht bringen wir es, das haben wir nämlich heute erst aufgenommen.
Schauen wir mal, ob es überhaupt dann schon drin ist. Also, wir würden gerne wissen, was dein letztes Mal und dein letztes Getränk, bevor du von dieser Welt gehst, was würdest du gern essen und trinken?
Ein Sterz.
Ein Sterz mit Schwartl. Ein Sterz unter Polenta.
Ein Sterz mit Schwartl.
Nein, jetzt müsste ich natürlich sagen, weiß
nein,
ich
nein,
nicht.
Nein, das, was du wirklich
sagst. Ich hole noch ein bisschen weiter aus. Jetzt müsste ich wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht, ich liebe Lasagne zum Beispiel, ja, oder auch Pizza. Ja, nur ich habe mich ungefähr, also wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich mit 30 Jahren lang jeden Abend, das mache ich heute noch, Backelmannerschnitten mit einem Glas Milch. Jeden Abend.
Echt? Wow.
Seit ja, 35 Jahren. Also und wenn es mal gut geht, was man taugt, ist ein bisschen Speck dazu oder ein bisschen Salami.
Speck zu einer Waffel. Das ist übrigens das eine nicht bezahlte Werbeentscheidung. Ja.
Das wäre, wir hätten gleich eine zweite Rubrik auch dabei, der kulinarische Seitensprung.
Ja, genau. Das war jetzt übrigens der kulinarische Seitensprung.
Der kulinarische Seitensprung.
Voll geil, oder du hast das denn aufgelegt?
Nein, ich hätte das
ja erwartet. Nein, wir haben diese Rubrik nämlich auch. Ja.
Weißt du, wo man Sachen sagt, die was eigentlich hinter verschlossenen Türen, was keiner weiß.
Keiner wissen soll.
Das ist was keiner wissen soll.
Heute haben wir das noch nie so gut gegangen.
Aber ist geil, was du sagst, du isst das also jeden
der
Tag.
Der Backelmanner schnitten mit einem Glas Milch.
Ja, und der Speck dazu, das finde ich geil, oder?
Der Speck dazu. Ja, bei mir war jetzt auch nichts Haubentechnisches. Bei mir war jetzt auch wahrscheinlich ein frisch Bauernbrot mit einer Bauernbutter und Käse drauf. Oder Schnittlauch. So irgendwas die Richtung, weißt. Und darum finde ich die Einfachheit nur geiler bei dem Ganzen.
Aber jetzt lassen wir ihm sozusagen dieses, was ist, die Männer, das nimmst jeden Tag. Aber jetzt sagen wir jetzt zum Schluss fürs letzte Essen, suchst du nochmal wirklich alles aus.
Warum kann ich auch
sein? Kann sein, ja, aber.
Ja, da würde ich wahrscheinlich eine Pizza nehmen.
Okay.
Ja, ganz einfach. Eine
Pizza. Mit einer Lambrusco oder was? Dazu. Oder ein Chianti.
Chianti Classico. Ich würde sagen, sensationell und mit dieser Weltsensation.
Mit meiner Waffel und
Milch. Milch und Speck. Sagen wir vielen, vielen Dank, lieber Thomas, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einblicke und dein wirklich langjähriges Know-how. Ich finde, super geile Folge von meiner Seite. Dankeschön.
Thomas, von mir auch. Habe ich gefreut, dass wir uns das zweite Mal gesehen haben auf der Gast. Haben uns kennengelernt, aber heute ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht und du hast ein bisschen Prickeln in unser Leben reingebracht, auch für die Zuhörer.
Ja.
Ein prickelndes Erlebnis.
Ich sag danke. Ja, du hast uns hier gut verköstigt mit deinem herrlichen.
Sehr fein.
Feine Klinge macht's möglich.
Die feine Klinge macht's möglich, ja. Vielen Dank. Ja.
Sehr gerne.
Dann vielen Dank, dass ich zwei Sorten bei dir wieder genießen durfte. Ja, von dem wirklich tollen Schaumweinen, die du magst.
Immer gerne. Du machst das eigentlich, aber.
Ja, genau.
Also, super. Also, ich wünsche eine wunderschöne Woche. Lasst euch es gut gehen. Und wir sagen immer, bleibt's geil.
Bleibt's bruderlich.
Genau. Pfiat euch. Ciao, ciao.
Pfiat euch. Ciao.